At Highland, we're all about celebrating little wins and little ways to innovate digital processes. There's no customer pain point too small for us to help with. Maybe that's why more than half of the Fortune 100 looks to Highland to connect their content and data, improve processes, and turn little efficiencies into big wins for their customers and clients. Highland, intelligent content solutions for innovators everywhere at highland.com.
Also wenn ich vor dem Mikrofon stehe und Leute lachen, hätte ich auch Politikerin werden können, man weiß es nicht.
So.
Aber so. Aber irgendwas, was mit Unterhaltung zu tun hat und mit diesem Drang im Scheinwerferlicht die Menschen zum Lachen zu bringen, das war es schon immer eigentlich, ja.
Inside Comedy mit Simon Stäblein.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, zu einer neuen Folge Inside Comedy. Und heute begrüße ich, ich begrüße den Mittelpunkt des Universums. Hier ist für euch Ariana Barbouri.
Vielen Dank, du hast meinen Namen so fantastisch gut ausgesprochen, als wärst du selber halber Afghane.
Ist das so? Bist du halbe Afghanin?
Theoretisch schon. Meine Mutter kommt aus dem Schwabenland, mein Vater aus Afghanistan. Das macht 50-50, glaube ich.
Okay, krass. Also ich dachte eher an, ich dachte Frankreich oder so vom Namen her. Also
oh, Barbouri.
Barbouri, genau. Das es gibt ja die Barbouri-Ente, ne?
Die Barbouri-Ente und auch das Modelabel Barbouri.
Ja.
Mein Vater spricht das ehrlich gesagt auch so aus und ich unterstelle ihm seit über 20 Jahren, dass er das macht, damit man am Telefon halt denkt, dass er Franzose wäre, wo er, glaube ich, positive Assoziationen zu hat.
Ja, das ist ein bisschen elitär, Barbouri. Das ist sofort, man hat
elitärer
so ein bisschen
als afghanisch auf jeden Fall, glaube ich, in der Wahrnehmung. Deswegen, ja, ich kann es verstehen.
Aber du hast quasi investigativ recherchiert und du bist der Mittelpunkt des Universums. Bei dir laufen die Fäden zusammen, kann man das so sagen?
Man kann es tatsächlich so sagen. Es fing bei Instagram mit so ganz kleinen Zufällen an, dass ich in der U-Bahn saß und zum Beispiel so einen Typen heimlich gefilmt habe, weil er irgendwie schräge Socken anhatte. Daraufhin meldet er sich später bei mir und schickt mir dann zum Beweis ein Bild von seinen Socken, dass er mich in seiner Story gesehen hat. Dann saß ich in einem Flugzeug, das Flugzeug hatte wirklich massiv Verspätung. Dann schicken mir 2 Stunden später 3 Mädels eine Nachricht und sagen, es tut uns so leid, aber die Verspätung war wegen uns, weil wir sind zu spät zum Flieger gekommen. Und die Leute schicken mir dann immer Beweise dazu. Und das passiert in einer Häufigkeit und Absurdität, das kann man sich nicht vorstellen. Ich habe neulich eine Packung Beeren vom Supermarkt fotografiert oder ein Foto hochgeladen, weil da drauf stand, I love you very much, auf so einer Heidelbeerpackung. Ja, und ich meinte, wenn ich Beeren machen würde, ich würde sie so bewerben. Daraufhin meldet sich bei mir der Typ, der die Grafik gemacht hat von diesem großen deutschen Supermarkt und mir als Beweisfoto dann die offene Datei, also ein Foto von der offenen Datei an seinem Computer geschickt hat. Es ist absurd.
Und glaubst du, es gibt noch mehr Knotenpunkte oder glaubst du, du bist es?
Das war, also ehrlich gesagt glaube ich, ich bin's. Wenn du mich so konkret und spitz fragst, denke ich, das kann man beantworten mit ich bin's. Ja. Das ist so, wie wenn du die Bundeskanzlerin fragst. Glauben, also die Hinweise verdichten sind, dass sie die Kanzlerin Deutschlands sind. Glauben sie, das ist so oder es gibt noch mehrere Personen? Dann würde sie wahrscheinlich auch kurz nachdenken und dann sagen, nee, ich denke, ich bin's. Und so geht's mir mit der Frage, ob ich das Zentrum des Universums bin.
Es ist auf jeden Fall
ist eine logische Herleitung, ne?
Ist eine logische, aber ja, auch sehr, sehr selbstbewusste Herleitung. Ich dachte auch schon, dass ich's wäre, aber wenn du es bist, dann...
Was für Beweise hast du?
Also mir hat zum Beispiel mal, mir hat das Universum einmal so eine richtig heftige Nachricht geschickt. Also vielleicht bin ich nicht der Mittelpunkt, aber ich bin auch Adressat. So.
Du bist so am Speckgürtel quasi.
Das kann sein, ich bin so ein Asteroid am Speckgürtel. Ich meine, okay, das ist, ich glaube, es ist eine Mischung aus, ist schon krass, was passiert und eine kleine komödiantische Aspekt, oder? So.
Versuchst du gerade das zu schmälern?
Nee, ich versuche sie zu schmälern, aber...
Ich find's unfassbar, muss ich dir leider sagen. Ich kann dir jetzt mannigfaltige Beispiele nennen. Ich habe mit meinem Onkel in Rheinland-Pfalz wirklich auf dem irgendwo auf dem Land in so einer Tierauffangstation haben wir geholfen, so einen Transporter mit Hundewelpen aus Portugal entgegenzunehmen und haben uns dann entschieden, einen mit nach Hause zu nehmen, dieser Hunde. Und dann habe ich mit der Besitzerin von dem Hof da noch so ein Interview gemacht, um ihr zu helfen, dass sie vielleicht noch andere Abnehmer für die Hunde findet, weil die da echt einen guten Job machen. Da meldet sich ein Typ und sagt, das gibt's doch nicht, das ist meine Patentante, und schickt mir ein Bild aus seiner Kindheit von den beiden. Und das passiert ja, gut, halt ständig.
Aber man muss ja natürlich dazu sagen, dass du natürlich auch eine Reichweite hast und viele Leute dich kennen. So,
soll ich also mal sagen, ich denke, bei diese Universumsfälle habe ich alle auf meinem Instagram, in meinem Instagram-Account.
Ja, ich habe es gesehen.
Als Highlights, ganz genau. Und in der Menge, in der die auftreten, finde ich, müsste die logische Schlussfolgerung sein, dass ich 1 bis 2 Millionen Abonnenten habe. Dann würde ich es verstehen. Dann würde ich sagen, ja, von meiner Zielgruppe in Deutschland folgt mir auch wirklich, keine Ahnung, wie viel das ist, ein 20stel oder so. Aber so viele habe ich jetzt auch nicht. Ich verrate nicht, wie viele das sind. Jetzt können alle mal auf meinen Instagram-Account und nachgucken.
Follow for follow.
Aber also meiner Meinung nach müsste meine FollowerInnenanzahl viel größer sein, um sagen zu können, ja gut, ich habe ja auch so unfassbar viele Leute, die mir folgen. Ist ja kein Wunder, dass jeder Zweite sich in meiner Story erkennt. Oder ich bin im Baumarkt und filme so ein Werbeplakat, dann meldet sich eine Person, die sagt, hä, das, die da drauf, mit der bin ich zur Schule gegangen, hier ist ein Beweisfoto.
Aber ist das dann so, dass du generell auch so an so Schicksal und Fügungen und das Universum glaubst? Ist das dadurch entstanden?
Manchmal ja und manchmal nein. Es kommt auch darauf an, ob es mir passt oder nicht.
Ist
es so ein bisschen abhängig. Ich glaube, wenn ich religiös wäre, wäre das auch davon immer abhängig, ob das gerade so
in meinen Trend passt, ja, in meinen Lifestyle.
Ganz genau.
Ich will aber Schweinefleisch essen, verdammte Axt. Glaube ich nicht dran.
Ich glaube da nicht dran. Und wenn ich dann aber Geld finde, so ja, das ist natürlich jetzt ein Zeichen von him above, ne? Oder her, weiß man ja nicht. Aber ja, es kommt tatsächlich so ein bisschen drauf an. Aber so, ich würde auf gar keinen Fall sagen, dass ich mich der Spiritualität komplett verschließe. Das würde ich nicht sagen. Ich bin schon so ein bisschen auch so abergläubisch und so.
Okay.
Ja.
Ja, bin ich, kann ich auch unterschreiben. Ich habe da auch so einen Hang zu ein bisschen mehr. Ich meine, im Grunde, wir sind Materie, die irgendwie lebt. Das ist auch an sich schon weird. Wir sind Strom eigentlich. So ist es.
Das ist ein schöner Satz, den hätte ich gerne als Tattoo. Wir sind Strom.
Ja, es ist crazy, aber.
Hallo, ich sag's immer wieder hier. Materia hat's in seinem Song Blauer Planet oder wie das heißt gesungen. Wir sind hier auf so einem Planeten, der sich dreht, weil der von anderen quasi in der Bahn gehalten wird. Und der Mond, also eine andere große Kugel, die bestimmt, wann das Meer sich bewegt in die eine und die andere Richtung. Das ist doch alles crazy.
Das ist super sick.
Mhm.
Also würdest du auch sagen, dass jetzt so der Weg, den du eingeschlagen hast, man ist ja dann oft so, das eine bedingt das andere und weil ich das gemacht habe, bin ich dahin gekommen. Also glaubst du dann auch an so ein bisschen so diese Fügungen so? Also du hast ja damals, ich glaube als Werbetexterin hast du angefangen zu arbeiten. War schon immer dein Ziel, da zu landen? Also war das so ein bisschen self-fulfilling prophecy, dein Werdegang?
Und guck, das kann man jetzt, finde ich, in beide Richtungen auslegen. Da kann man jetzt auf der einen Seite sagen, boah, als sie klein war, hat sie schon geträumt, auf der Comedy-Bühne zu stehen und irgendwas mit Medien und Unterhaltung zu machen. Auf der anderen Seite, wenn man sich einfach richtig ins Zeug legt und sich den Arsch abarbeitet und also jetzt nicht, so viel habe ich in meinem Leben auch nicht gearbeitet, das klang jetzt ein bisschen zu viel, aber wenn man halt alles tut, ja, wenn man halt sehr viel tut, um in diese Richtung zu kommen, dann ist es ja vielleicht auch nur logisch, ne? Also wenn du dich bewirbst auf Ausbildungen, die so ungefähr diesem Job entsprechen, dann gehst du auf kleine Comedy-Bühnen und bist irgendwie, versuchst es auf Stand-Up-Bühnen und wenn du dann noch einigermaßen vielleicht gut bist in dem, was du machst und so ein bisschen erfolgreich bist, ist es dann vielleicht auch nicht nur logisch, dass man aufsteigt und näher an sein Ziel kommt. Deswegen, was das angeht, bin ich gar nicht mal so spirituell veranlagt, dass ich sage, ja wow, das war Fügung, seit ich klein bin, will ich das. Aber eben, als ich mit der Schule fertig war, seitdem habe ich ja auch nur noch Sachen gemacht, die in diese Richtung gingen. Da hätte ich wahrscheinlich dann schon sehr schlecht oder sehr verkacken müssen, wenn es gar nicht hätte klappen sollen, gekonnt werden müssen.
Ja, wobei es gibt ja auch Beispiele, die einfach, wo die Selbstreflexion so fehlt und man irgendwie denkt so, nee, man macht das nicht so. Und
das stimmt, aber dann kommt man ja, glaube ich, auch irgendwann nicht mehr weiter, oder?
Genau.
Also jemand, der vielleicht überhaupt gar kein räumliches Vorstellungsvermögen hat und im 15. Jahr versucht, die Pilotenprüfung abzulegen und das nicht schafft, der kommt ja dann vielleicht auch irgendwann an den Punkt, dass er merkt, Mann, irgendwie klappt's nicht, vielleicht hat es nichts damit zu tun, dass die anderen mich nicht mögen, sondern vielleicht ist es einfach nicht mein Ding. Vielleicht sollte ich einfach was anderes machen.
Wir hätten
einen
Job für dich als Kamikaze-Flieger, wenn du da Lust drauf hast. Wir brauchen noch ein paar Attentäter. Also cool,
oder Kunstflieger in den USA.
Da würde ich gerne einsetzen. Nee, aber also das heißt, du bist schon so die Klassikerin im Sinne von, ja, ich wollte immer irgendwie unterhalten und irgendwie hatte ich eine kreative Ader und deswegen, egal wie, irgendwie muss ich dahin, dass ich das beruflich machen kann.
Ja, tatsächlich schon. Also mir war früh noch nicht so ganz klar, was es dann wird. Ich hatte da noch nicht so eine genaue Vorstellung von. Ich habe immer irgendwas mit Bühne gesehen oder Mikrofon und Leute lachen, aber ich weiß nicht, ob ich nicht vielleicht auch hätte Schauspielerin werden können. Oder, also wenn ich vor dem Mikrofon stehe und Leute lachen, hätte ich auch Politikerin werden können, man weiß es nicht.
So.
Aber so. Aber irgendwas, was mit Unterhaltung zu tun hat und mit diesem Drang im Scheinwerferlicht die Menschen zum Lachen zu bringen, das war es schon immer eigentlich, ja.
Und dann vom Werbetexten ging es dann zum Radio, was ja dann doch nochmal was anderes
genau.
ist, oder? Weil das eine Mal ist man ja eher so hinter den Kulissen und schreibt so Texte und hofft, die kommen bei anderen gut an und dann fängt man an, selber zu quatschen. So.
Ich muss dir sagen, das war auch der Part, der mich beim Werbetexten gestört hat, dass ich hinter den Kulissen war. Mein Chef hat auch immer ganz vorsichtig zu mir gesagt, Ariana, das ist eine kaufmännische Ausbildung. Ich weiß, du bist super gut in diesen Kreativen und so, in den Präsentationen. Die haben mich dann auch immer zu den Präsentationen mitgenommen. Dann habe ich vor den großen Kunden auf die Präsentation gehalten, weil sie meinten, ja, das liegt dir irgendwie. Aber dass ich dann so ganz im Hintergrund war, das hat mir nicht gepasst. Und als ich die Ausbildung beendet habe, meinte er, weißt du was, ich habe ihm immer die Slogans für Radiospots geschrieben oder nicht immer, aber ich war viel da beteiligt, da meinte er, ich rede jetzt mal mit dem Chef von dem Radiosender, vielleicht kannst du einfach mal dahin gehen, weil ich glaube, das ist eher was für dich. Und so ist es dann gekommen. Und dann habe ich da mein Volontariat gemacht, meine Moderatorenausbildung, wo ich eigentlich noch studieren wollte, Kulturwissenschaften und Germanistik, aber die meinten dann so, und du jetzt in die Morning Show. Und dann bin ich 5 Jahre lang, glaube ich, um 3.30 Uhr aufgestanden.
Oh Gott.
Das war echt...
Göttin,
ja,
oder
genau.
Wie auch immer. Oh,
ja.
Wow.
Ja, das war furchtbar. Das ist echt so schlimm, wie man es sich vorstellt. Wenn man ein Morgenmuffel ist, bin ich ein Morgenmuffel? Absolut. Muffelin wahrscheinlich.
Oh, boah,
mittlerweile.
Boah.
Ja.
Und dann das gute Laune, so auch noch dieses, hi, guten Morgen. Oh, ich würde innerlich dran zerbrechen.
Also, ich zerbreche jetzt, wenn ich es bei anderen höre. Radio ist jetzt nicht mehr so ganz mein Grind, wie die jungen Leute sagen. Aber tatsächlich, irgendwann gewöhnt man sich ja an diesen Rhythmus, dass man einfach ab 5 im Studio steht. Das ist dann irgendwann so drin.
Ja, ja.
Natürlich bist du immer noch müde, aber jetzt, also wenn der Körper das mal ein halbes, dreiviertel Jahr mitgemacht hat, checkt er irgendwann, ach so, wir arbeiten um 5 Uhr, okay,
ja.
Ich hab's jetzt gecheckt, ich kann jetzt um 5 nicht mehr 3 Stunden müde sein und um 8 oder 9 langsam hochfahren, sondern um 5 Uhr ist Working Time. Und wenn du dann 3 Kaffee getrunken hast und dann sind deine Kollegen da, du verstehst dich gut mit denen, dann hast du auch irgendwie so dieses Bühnending oder diese, dass du weißt, okay, du stehst jetzt am Mikro. Also es ist jetzt nicht so, dass im Arbeitsvertrag steht, bitte ab dann 5 Stunden hysterisch lachen und dumme Gags machen und als Frau dann auch noch das Wetter vorlesen. Aber natürlich, ich habe das ja selber gemerkt, dass die meisten Morningshows dann so laufen. Ne? Dann meistens ist ein Mann mit tiefer, sonorer Stimme, der dann so Gags reißt und die Frau dann, oh mein Gott, John!
Du bist so witzig!
Oh Gott. Und dann wird noch so in die Musik reingelacht und dann kommt so der neue Song von J-Lo und Busta Rhymes und dann im Hintergrund hört man uns noch lachen. Ganz so ist es jetzt nicht, aber natürlich, also das Radio ist ja schon dafür da, um den anderen Leuten dazu zu verhelfen, wenn es jetzt nicht ein reiner Nachrichten- oder Infosender ist, irgendwie gut gelaunt in den Tag zu starten.
Aha.
Und wenn du dann da sitzt und irgendwie so, ja, ich bin krass müde, ich spiele euch jetzt nochmal.
Lana Del Rey mit Summertime Sadness bringt euch um, ciao.
Genau, so. Und okay. wenn die Pulsar dann offen sind, denkt dran, irgendwie den Notarzt zu rufen.
Immer quer schneiden, immer längs schneiden, nie quer.
Ja, und da, wo die Adern pulsieren, am besten kurz randrücken. Nee, genau. Und deswegen, du kommst dann da irgendwann halt rein, dass du irgendwie gute Laune hast und das es fühlt sich dann auch nicht aufgesetzt an, weil du in dir drin ja weißt, so, jetzt wird gearbeitet, jetzt 3 Kaffee, die Kollegen sind da, gute Laune und so. Schuss.
Ich habe auch mal ein Praktikum beim Radio gemacht.
Kannst du sagen, bei welchem Sender darfst du das?
Ja, Radio Köln war das.
Ah ja.
Aber so klassisches Radiopraktikum. Kannst du mal bitte zum Winterreifenwechsel fahren mit dem Firmenauto? Und wir brauchen noch Pralinen für den Gast. Und ich so, ich würde gerne beitreten. Ich würde gerne, nee, okay, nee. Hätte auch total gerne irgendwie ein Volo und alles gemacht. Aber ich bin total froh halt, dass es nicht geklappt hat. Weil bei mir war es so, dass ich alles andere, ich war auch mal ein halbes Jahr auf einer Schauspielschule und so, und ich habe alles andere nur gemacht, um mich vor meiner wahren Berufung des Stand-Ups zu drücken. Mhm. Und wenn ich das Volo gekriegt hätte, hätte ich mich einfach nur noch länger gedrückt. Weil, ich wäre so schnell an den Punkt gekommen, dass es mich nicht befriedigt hätte, einfach nur Jokes zu machen ohne Feedback. Also ich glaube, das hätte mich so schnell eingeholt, dass ich das nicht durchgezogen hätte.
Jetzt machst du einen Podcast.
Weil ich das, aus der Not geboren, muss man natürlich auch noch an der Stelle sagen. Ich glaube, hätte es Corona nicht gegeben, hätte ich den vielleicht nicht unbedingt. Aber hier bin ich im Nachhinein total happy, dass ich das gemacht habe, weil ich total viele coole Leute auch aus verschiedenen Bereichen kennengelernt habe und verschiedene Werdegänge, die mich auch total inspiriert haben. Weil sonst bist du halt so voll in deiner Bubble, ne? Du bist so in deiner Bubble Comedians und das ist so für dich die Welt des Entertainments und alles andere existiert quasi nicht. Von daher war das für mich super interessant. Gibt's diese Bubble auch bei Podcasterinnen?
So eine Podcasterin-Bubble?
Ja, dass man halt einfach irgendwie da so sehr viel, so wenn, also man trifft sich oder gibt's dann auch so, weiß nicht, gibt's so Events, wo dann mehrere PodcasterInnen sind oder wie?
Also es
hat
gibt
man Kontakt zu den anderen?
Man hat schon Kontakt, ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob es anderen Leuten anders geht, die Podcasts machen, aber die meisten, die Podcasts machen, und ich zähle mich da ja auch dazu, machen ja nicht nur einen Podcast, sondern stehen nebenbei noch auf der Bühne oder machen Comedy oder haben eine Fernsehsendung oder wie auch immer. Und dieses Podcast-Machen ist dann so eine der Überschneidungen. Und dann kennst du schon auch andere Leute, die Podcasts machen, aber gar nicht mal unbedingt aus diesem Podcast-Kontext, sondern weil du mal mit denen in der gleichen Redaktion gearbeitet hast oder weil du mit denen gedreht hast oder so. Genau, also ich bin jetzt auch nicht so tief drin, was so die Leute angeht, die Podcasts machen, aber ich würde mal behaupten, es gibt kaum jemand, der nur Podcasts macht. Wüsste ich auf jeden Fall.
Also wir hatten die Laura, deine Podcast-Partnerin von eurem Erfolgspodcast Herrengedeck ja auch schon hier zu Gast. Und vielleicht nochmal ganz kurz so aus deiner Sicht, wie ist das, dass man einfach so damals, wie ist das entstanden, dass man gesagt hat, ey, wir haben so viele Themen oder lass mal quatschen und das veröffentlichen. Also was war so der Knackpunkt, wo ist diese Idee entstanden? Wo habt ihr das erste Mal drüber geredet? Kannst du dich daran erinnern?
Ja, ich
wie
kann
ist
mich
das geboren worden?
Ja, auf jeden Fall. Wir waren beim Radio. Ich habe da war ich beim Radio in Berlin. Ich glaube, ich war in Köln, Frankfurt und Berlin beim Radio. Und habe die Morningshow moderiert und Laura war meine Auszubildende quasi. Die hat ihr Volontariat damals beim Radio gemacht und hat quasi die Sendung als Redakteurin begleitet. Und wir haben uns wahnsinnig gut verstanden und fanden uns sehr lustig. Unsere anderen Kollegen und Kolleginnen beim Radio fanden uns semi-lustig. Die würden, glaube ich, eher so Worte wie anstrengend.
Ja. Ich wollte es auch
gar nicht. Ja, genau, ungefähr so. Und irgendwann haben wir uns gedacht, schade, vor allem, dass wir im Radio halt immer von Werbung und Musik unterbrochen wurden, weil wir dachten so, das, was wir erzählen, ist doch so viel lustiger, als Songs von Beyoncé zu spielen oder übers Wetter zu reden. Und Podcast war damals, das war 2015, also vor fast
6, 7 Jahren.
Ja, genau, also als wir uns kennengelernt haben. Mhm. Und wir hatten erst tatsächlich überlegt, was mit YouTube zu machen. Hey, aber aus unserer Wahrnehmung war das irgendwie so ein, ja, hatte das so nicht den Zenit überschritten, aber es war so sehr, also so thematisch so ein
Been there, done that.
Ja, so ein, und auch irgendwie ein bisschen jüngere Zielgruppe aus unserem Empfinden zumindest, genau.
Ja.
Und fühlte sich nicht so ganz richtig. Es hätte sich so angefühlt, wie man will Moderatorin oder Moderator werden, vielleicht auf einer großen Bühne stehen, dann geht man zu Kika. So ist auch cool, aber ist irgendwie für Jüngere.
Und, ja, irgendwie, genau.
Genau. Ja. In klein. Es ist der Traumjob in klein. Und bei Podcasts war noch so ein bisschen Nischenprodukt. Wahrscheinlich für die Leute, die es schon ewig machen oder die in der Branche schon ewig sind, auch nicht mehr. So 2016, aber für uns so gefühlt als Konsumentinnen. Und dann dachten wir, das ist aber eigentlich ganz gut, so zum Einstieg. Dann hören nicht gleich 30 30.000 Leute zu, sondern wir können erstmal so ein bisschen das ausprobieren und haben das gemacht. Es ging dann aber doch ein bisschen schneller, wurde ein bisschen schneller groß, als wir dachten. Und relativ früh haben uns dann schon so Agenturen angerufen und irgendwie gefragt, wo wir denn plötzlich herkommen. Dachten, wir hätten irgendwie so Shoutouts bekommen von irgendwelchen prominenten Kollegen, weil wir auf einmal, wurden bei iTunes immer wieder ganz vorne angezeigt in den Empfehlungen. Und damals war wirklich Podcast noch Mystery. Da bist du auch nicht bei Spotify reingekommen. Da war, glaube ich, Sanft und Sorgfältig hieß es damals noch oder vielleicht auch schon Fest und Flauschig der einzige Podcast, den es gab. Zumindest so, den man in Deutschland kannte. Und es gab keinen Weg, bei Spotify reinzukommen. Das kann ja jetzt jeder. Jeder kann zu Hause,
wenn er... Das finde ich auch ein bisschen crazy so, dass die gar keine...
Also echt verrückt. Man ist damals nicht bei Spotify reingekommen und du hast auch keinen Kontakt zu denen gekriegt. Du warst halt einfach, konntest dann nur zu iTunes und Soundcloud. Und so haben wir es dann gemacht. Und auch bei iTunes haben wir nicht rausgefunden, wie wird man denn da prominenter platziert. Dann gab es so Nerd-Blogs, in denen stand, ja, das sind crazy Algorithmen, die niemand kennt. Da muss man Glück haben, weil es ist halt echt 6 Jahre her, ne? Und damals, das gab es da nicht. Es gab keinen offiziellen Weg, wie du dich bei iTunes höher platzierst oder in den, da gab es immer so neu und empfehlenswert oder so.
Genau.
Und wie man da reinkommt, das war so die Büchse der Pandora. Niemand wusste, was in diesem geheimen Dokument drin steht. Und plötzlich waren wir da über mehrere Wochen und wussten selber nicht, wie das passiert ist. Und dann wurde so die Aufmerksamkeit darauf größer. Und dann haben die ersten Agenturen uns angerufen, um zu fragen, so, wo kommt ihr denn her? Habt ihr irgendein...
Hallo?
Ja, nice, you're here. Und wir konnten denen das nicht beantworten. Haben sie gesagt, nee, wir haben weder prominente Shoutouts bekommen, noch sind wir bei irgendeinem Streamingdienst angedockt. Wir wissen es nicht. Und dann... hat irgendwann jemand, ich weiß gar nicht mehr wer, irgendjemand, den wir da kennengelernt haben, hat ein gutes Wort bei Spotify eingelegt für uns und dann haben die uns da reingehievt quasi. Das war damals echt, manchmal kann ich es gar nicht glauben, wie einfach das jetzt ist, einen Podcast zu machen und den bei Spotify reinzubekommen. Und das war damals halt wirklich, als hättest du gesagt, ja, ich habe mit meinem Handy einen Kurzfilm gedreht. Wie kriege ich denn jetzt bei ProSieben in die Primetime? So hat sich das damals noch angefühlt. Und dann ging das Stück für Stück weiter und wurde Stück für Stück größer. Es war echt noch so ein bisschen, was Podcasts angeht, eine komplett andere Zeit. Es gab auch damals keine Spotify Originals oder Exclusives außer Fest und Flauschig. Das waren die einzigen. Und jetzt ist ja gefühlt bei jedem zweiten Spotify-Cover ist da so ein Original-Logo drauf.
Ja, es ist krass, ne? Also auch dieses, ich meine, ich finde es ja gut, dass man so das in Anführungsstrichen allen zugänglich macht, aber es verwässert halt schon stark die Qualität auf so Plattformen, finde ich. Aber überall, also sei es Netflix, alles, also überall wird so verwässert, weil man gefühlt kaum noch Qualitätskontrollen macht. So, es ist alles so, ja, wenn es jemand schaut, dann ist doch cool, aber...
Ganz genau.
So. Man darf das ja jetzt sagen, dass euer Podcast quasi sich dem Ende neigt. Sagt ihr einfach, time is over, irgendwie, wir haben alles besprochen, wir wissen jetzt, dass Ariana das der Zentrum des Universums, was wollen wir denn noch? Also was war der, also wie ist das entstanden, dass ihr gesagt habt, wir hören auf?
Der eigentliche Anlass war, du wirst es auch kennen, bei Podcasts oder wenn man bei einem Streamingdienst wie Spotify ist, ist es nicht anders, dass es in Staffeln läuft. Und wenn eine Staffel ist eine bestimmte Anzahl von Folgen und wenn die eine Staffel vorbei ist, dann wird neu verhandelt für eine nächste oder die wurde schon verhandelt und die nächste Staffel beginnt. Und bei uns stand jetzt genau das an, die Staffel ist geendet und es hätte eine neue begonnen, für die dann die Konditionen verhandelt und festgelegt werden. Und dann hat sich bei mir eine Stimme geregt, die gesagt hat, naja, wir machen das jetzt seit 5 Jahren, den Podcast. Und es lief eigentlich bis jetzt alles immer gut und immer weiter bergauf. Aber irgendwas in mir hat gesagt, das ist auch nochmal Zeit für was Neues.
Okay.
Und zwischen Laura und mir ist alles gut und alles gut gewesen. Und irgendwie fand ich auch die Vorstellung schöner zu sagen, hey, mit dem Podcast läuft es eigentlich richtig gut, aber wir machen den jetzt halt schon sehr lange. Lasst uns doch dann jetzt dieses Staffelende als Anlass nehmen zu sagen, dann probieren wir vielleicht nochmal was Neues aus, statt darauf zu warten, dass sich das von alleine irgendwie dass das von alleine, ja, dass das so ausfadet, genau, und das immer wieder weniger Leute hören. Wir haben ja gerade selber schon festgestellt, dass super viele Podcasts nachkommen. Und da dachte ich, bevor wir so einen langsamen Tod sterben, also so ein bisschen wie so eine Party, mir hat nämlich meine Freundin vor ein paar Jahren erzählt, dass sie immer geht, wenn die Party gerade richtig geil ist. Ich dachte wirklich, die wäre gestört. Ich konnte das nicht verstehen. Ich meinte, wie? Du gehst dann um 2 Uhr nachts, wenn alles gerade so richtig am Kochen ist, verlässt du den Saal und sagst, und ich bin raus. Und dann meinte sie, ehrlich gesagt, genau so. Dann ich bestelle mir noch mal was zu trinken, gehe noch mal so auf die Tanzfläche und dann gehe ich nach Hause, weil ich will unbedingt die Party so gut in Erinnerung behalten und nicht noch bleiben, bis das Putzlicht angeht und irgendwie die Leute rausgeworfen werden, weil dann habe ich so dieses Gefühl von Scheiße. Ich habe den Punkt verpasst, wo man hätte nach Hause gehen sollen. Und ich fand das so beeindruckend und so ein bisschen dieses Gefühl hatte ich dann auch, als ich mich jetzt mit dem Staffelende auseinandergesetzt habe, weil ich so dachte, ist es nicht, natürlich war es schwer und also ist mir richtig schwer gefallen, diese Entscheidung zu treffen, aber ich dachte, ist es nicht cooler zu sagen, es läuft eigentlich super, alles ist cool zwischen uns, aber vielleicht macht man einfach jetzt den Schritt und sagt, komm, dann beenden wir das jetzt und schauen mal, was als nächstes kommt und als nächstes passiert, statt zu warten, bis es immer weniger Hörer werden und andere Podcasts größer werden, Laura und ich irgendwann merken, ach scheiße, die Geschichte haben wir schon 3-mal erzählt und wir dann irgendwann so Tic-Tac-Toe-mäßig uns die Haare vom Kopf reißen und sagen,
geile Pressekonferenz. Ich mach jetzt,
ja genau, jetzt reicht's. Genau, und genau, und dann haben Laura und ich da viel drüber gesprochen, sind auch ganz offen auch im Podcast damit umgegangen, dass sie das ein bisschen anders gesehen hat. Oder sie hätte halt diese Entscheidung jetzt nicht gefällt. Also sie hätte jetzt weitergemacht, zumindest noch einfach diese Staffel noch verlängert. Und aber unsere Absprache war immer, wenn eine von uns sagt, ich merke, es ist Zeit, dieses Pferd einzuschläfern, dann tragen wir das gemeinsam und tauschen jetzt niemanden aus oder lassen Heringedeck in irgendeiner anderen Form weiterlaufen, sondern dann sagen wir, wir haben bis jetzt auch immer alles zusammen entschieden, dann machen wir das auch. Und genau so war es, haben wir mit Spotify gesprochen und dann unseren HörerInnen das gesagt, die von der Entscheidung berichtet und ja, jetzt läuft bald schon die nächste Folge. Die letzte Folge.
Ja, es gibt ja, ich weiß nicht, kennst du die sogenannte Peak-End-Regel, dass man auch von den meisten Ereignissen, jetzt auch von einem Urlaub oder von einem Essen gehen oder so, den Höhepunkt und das Ende in Erinnerung behält. Es ist wie wenn du zum Beispiel ein richtig gutes Dinner hattest und der Espresso am Ende ist scheiße. Das ist so das Schlimmste, was dir passieren kann. Weil dann gehst du mit so einem, im wahrsten des Wortes, bitteren Geschmack im Mund nach Hause. Oh Gott, das war gerade ziemlich witzig, ehrlich gesagt. Aber ja, so, deswegen, das ist so die Regel, dass man echt aufhören sollte, wenn es am schönsten ist, was oft vielen Leuten schwerfällt und was viele auch nicht so wirklich hinkriegen. Man kriegt ja oft in den Medien auch mit, dass Leute so sagen, ich gehe, jetzt ist die Zeit. Und dann so 2 Jahre später, hier bin ich, wieder. Ja,
genau.
Bei mir ist langweilig.
Ja.
Und ich brauche Geld. Hallo.
Hi.
Und das ist immer so. Deswegen, ich bin auf jeden Fall super gespannt. Ich meine, die Laura hat ja, glaube ich, schon so eine Art Spin-off bei Spotify mit ihrem Hochzeitspodcast.
Ach so, naja, den hat sie, glaube ich, vor einem Jahr oder zumindest letztes Jahr begonnen. Aber ich glaube, da lief jetzt auch die letzte Folge schon.
Okay.
Genau, das war quasi schon eine ältere Geschichte.
Und mich mal mit Laura hatte ich das Gespräch, wie ist es für dich jetzt? Also du sagst, okay, das Projekt ist irgendwie so, war eine tolle Zeit, aber irgendwie ist Zeit für was Neues. Was heißt für dich was Neues? Was sind so, was sind so deine Projekte? So, wo siehst du dich? Ich meine, du bist auch mittlerweile, du hast den Award bekommen als beste hier German Influencerin.
Naja, das klingt jetzt
People's
wirklich.
Choice Award. Ja.
Diese Kategorie klingt echt, ich glaube, die wurde sogar umbenannt, die hieß am Anfang mal anders, die hieß nur German Star oder so und ich dachte so, hallo, das ist der People's Choice Award, der traurig, normalerweise in L.A. verliehen wird und wegen Corona hat die Reise nicht stattgefunden, aber genau, das ist dieser People's Choice Award German Star und ich dachte so, wow. Und dann haben sie es umbenannt zu Influencer of the Year, das ist natürlich, das ist so wie man möchte Moderator werden und plötzlich ist man bei Kika, nee, ich liebe Kika und die Kika-Moderatoren, aber plötzlich war es so, okay, Influencer of the Year, das ist ja, das klingt ja so wie die goldene Himbeere, dieser Negativpreis für Schauspieler, so dass man denkt, okay, Influencer of the Year, das klingt wirklich wie ein Scherz. Aber ich habe im Hinterkopf immer noch so, es hieß German Star am Anfang und es ist der People's Choice Award.
Ich bin German
Award.
Star, es ist...
Genau.
Bin ich das.
Ich bin tatsächlich, also es ist ja jetzt nicht so, dass Herrengedeckten 40 Stunden Job die Woche war. Daneben waren ja auch so schon ganz viele Sachen möglich. Also es ist ja nicht so, dass ich jetzt nichts anderes machen konnte, weil wir diesen Podcast einmal die Woche aufgenommen haben. Mhm. Aber ich habe schon das Gefühl, das ist so ein bisschen wie bei jedem anderen Job auch, den man so hat und man sagt, irgendwie möchte ich mich nochmal beruflich verändern. Das ist super schwer, finde ich, sowas zu entscheiden und umzusetzen, während du noch im alten Job bist. Also ich finde es immer auch für den Kopf so viel einfacher, wenn man sagt, okay, ich mache jetzt hier erstmal einen Cut, genau. Ja, ich kündige den alten Job und sag, Leute, ich bin raus. Und dann kann man sich nochmal neu überlegen, mal eine Woche ans Meer fahren und in die Ferne gucken und sich überlegen, so, und was kommt jetzt als nächstes? Und das ist immer leichter, wenn man so dieses die eine Tür zugemacht hat, um die neue aufzumachen. Mhm. Tatsächlich bin ich da seit längerem schon, wow, jetzt kommen so Floskelsätze. Ja, seit längerem bin ich da schon in Gesprächen mit großen Projekten. Aber sobald es ein bisschen größer wird von den Dimensionen, die Erfahrung muss ich jetzt seit den letzten 1 bis 1,5 Jahren machen, die Prozesse sind, ich denke, man kann es mit dem Wort heftig bezeichnen. Das dauert alles unfassbar lange. Es sind super viele Personen beteiligt, die irgendwie Entscheidungen fällen und treffen und dann macht man irgendwelche Probedrehs, dann müssen die wieder von einem Gremium angeguckt und entschieden werden. Und dieser Prozess läuft bei mir tatsächlich schon seit über einem Jahr und natürlich habe ich auch die Hoffnung, dass das jetzt, dass da der Raum geschaffen ist dafür, dass das stattfinden kann. Aber da bin leider ich nicht die einzige Entscheidungsträgerin. Ich kann dich nur mit so schwammigen Aussagen.
Du kannst ja sagen, so welcher Bereich zumindest, also musst du jetzt keine Sender oder keine Namen nennen, aber so, also was ist so das, was dich jetzt irgendwie wie triggert? Ist es eher so, vielleicht also journalistisch zu arbeiten, vielleicht wieder oder nochmal, oder bist du eher so, dass du denkst, boah, ich bin eigentlich so eine Entertainment-Keule und will da eigentlich weiter bohren? Ist live für dich eine Option? Ich meine, ich habe Nightwish-Auftritt mir angeguckt.
Gott, du Armer.
Ich muss sagen, also ich habe schon, und das ist jetzt wirklich ein Kompliment, schon wesentlich schlechtere Auftritte gesehen von Leuten, die das danach wesentlich vehementer verfolgt haben.
Ah ja, ich weiß, was du sagen willst.
Also, weiß ich nicht. Also ich weiß nicht, war das dein einziger Auftritt? Bist du danach oder hast du es danach noch ein bisschen fokussiert, irgendwie versiert? Bist du noch ein bisschen woanders getourt oder?
Das war tatsächlich ähnlich wie mit dem Podcast, muss ich zugeben. Ich glaube 2010 oder 11 habe ich damit angefangen, war beim Quatsch Comedy Club bei dieser Talent Award oder Talentshow oder so heißt es, Talentschmiede, glaube ich, beim Quatsch Comedy Club in Berlin, genau, und bin da einmal aufgetreten. Und dann, ich weiß wirklich nicht, was passiert ist. Ich glaube, viele andere Menschen, vor allem Frauen, hätten sich genau das gewünscht. Aber ich war so eine der wenigen, nicht einzigen, aber wenigen Frauen damals, die dann auf so Comedy-Bühnen gegangen sind. Und im Nachhinein fühlt sich das immer noch ein bisschen an, als wäre ich in so einem komischen Film gewesen. Es ging so schnell, also von dieser Quatsch-Comedy-Talentschmiede zu Nightwash, Dieter Nuhr, diesem RTL Comedy Grand Prix. Das war richtig absurd.
Warst du da auch bei dem Comedy Grand Prix?
Überall. Oder? Ich war wirklich überall. Das einzige Problem war, ich hatte nur einen einzigen Text geschrieben und stand vorher nur einmal auf der Bühne. Und das war echt absurd, dass ich so innerhalb von, weiß ich nicht, von einem Jahr von, ich gehe mal zum Quatsch, ich glaube, ich war vorher noch beim Saalslam in Neukölln, hier in Berlin, wo ich das allererste Mal auf der Bühne war und dann glaube ich, und den zweiten Platz oder den dritten Platz mit dem allerersten Text das erste Mal alleine auf der Bühne. Und von da dann halt Quatsch Comedy Club und Dieter Nuhr, dieser RTL Comedy Grand Prix. Und es ging viel zu schnell. Ich hatte ja nur einen einzigen Text. Ich hatte noch nicht mal einen zweiten Text geschrieben. Und ich war einfach noch nicht so weit. Und damals gab es aber wirklich, ich würde sagen, noch viel größeren Mangel an Frauen. Und da hatten sich irgendwie alle auf dieses Thema Migrationshintergrund gestürzt. Da gab es auch tatsächlich von, ich weiß nicht, ob das von 1Live oder vom WDR, die Stand-up-Migranten.
Stand-up-Migranten.
Genau. Ich weiß gar nicht, ob man das aus politischer Sicht heute noch so machen könnte oder so bezeichnen könnte, aber damals hieß die Sendung so und es waren einfach Comedians, männlich und weiblich, mit Migrationshintergrund. Und das war eigentlich alles viel zu früh und viel zu schnell. Ich glaube, ich hätte viel länger auf kleineren Bühnen mit viel weniger Publikum spielen müssen, mit vielen unterschiedlichen Texten und auch ein bisschen scheitern mal. Und so musste ich halt so dieses Scheitern, also ich bin jetzt nicht ausgebuht worden, aber ich bin von großen Bühnen gegangen, wo ich dachte, es hat sich jetzt nicht so richtig angefühlt, weil ich einfach noch nicht so weit war. Und eigentlich ist es ja wirklich eine Luxussituation, dass man sagt, ja, ich war leider auf viel zu großen Bühnen bei viel zu großen Preisen, aber wenn du noch nicht so weit bist, ist auch das nicht geil.
Das ist nicht geil, das ist gar nicht geil. Und es wird, also ich habe das leider zu oft, du bist nicht die einzige Künstlerin vor allem, die so dann so da durchgepeitscht wurde und an der sich so einige es gibt Leute, die haben sich damit diesen Traum oder denen wurde damit dieser Traum vom Stand-up, von der Stand-up-Karriere kaputt gemacht, weil sie zu schnell überall reingedrückt wurden, viel zu viel Druck, viel zu wenig, ich mache das gerne und ich fühle mich wohl dabei und das ist nicht der Weg.
Ich glaube, ich habe mich jetzt nicht so gefühlt, als wenn mir das aufgedrückt wird. Ich glaube aus dem Grund, dass ich hatte keine Agentur, kein Management, keinen Sender, die da hinterher waren, sondern die Anfragen kamen halt einfach. Und fühlt sich dann natürlich noch absurder an, wenn die in dein eigenes Mailfach reinkommen, was du bei Yahoo hast und du nicht bei einem großen Management angedockt bist und du kriegst dann diese ganzen Einladungen, diese für dich sehr großen Sendungen und zu großen Shows und großen Bühnen. Und ich habe es halt gemacht, weil ich Angst hatte, so eine Chance zu verpassen.
Ja, verstehe.
Aber was mir echt gut getan hätte, wäre, wenn es nicht so gut, klingt irgendwie skurril, aber wenn es nicht so gut gelaufen wäre, dann wäre ich wahrscheinlich weiter zu kleinen Bühnen und hätte versucht, mich durchzuboxen, hätte da besser werden können. Und so bin ich vor dieser Lern- und Leistungskurve schon auf größere Bühnen gekommen. Und ich glaube, warum ich das live dann nicht mehr so verfolgt habe, also ich war mit Laura zusammen ja öfter auf Comedy-Tour und da habe ich eigentlich nur gute Erfahrungen gemacht und die Touren waren immer super schnell ausverkauft. Ich habe mich wohlgefühlt auf der Bühne, wir waren auch zu zweit. Da hat man immer so einen Anspielpartner und jemand, der so ein bisschen auffängt, wenn man selber einen kleinen Hänger hat. Es war jetzt kein Stand-up, sondern wir haben ja mehr so Improvisation gemacht, aber es fühlt sich natürlich trotzdem sicherer zu zweit auf der Bühne. Aber ich glaube tatsächlich, dass es mir so ein bisschen das Live oder so live auf der Bühne stehen, Stand-up machen und auftreten, nicht versaut hat. Aber ich habe da Angst vorbekommen einfach, weil ich ja gemerkt habe, ich habe diese Erfahrung gemacht, ich stand auf der Bühne und habe mich nicht richtig wohlgefühlt, stand nicht hinter dem, was ich da gemacht habe. Weil ich hatte ja auch immer nur diesen, also ich hatte einen Text, den ich dann immer abgewandelt habe, je nachdem, wo ich dann war. Aber ich habe nicht 2-3 Programme oder Texte oder so gehabt. Das gab's nicht. So weit war ich noch gar nicht. Und das hat mir dann, ja, glaube ich, so einfach so, da hat sich so ein Angstgefühl breit gemacht vor diesem, ich will nicht mehr auf der Bühne stehen, weil ich stehe ja da gar nicht und denke, ja, ich bin geil und ich kann das, sondern ich denke nur, oh Gott, hoffentlich fällt niemand mal auf, dass ich diesen Text schon 5-mal gemacht habe.
Das ist, ja, also ich bin da völlig bei dir und am Ende ist es ja auch so, dass, also ich persönlich finde ja auch das Stand-up so, das sollte so irgendwann deine Geschichte sein und deine Haltung zu Dingen und deine Gefühle, also Authentizität. Und ich habe ja deinen Auftritt gesehen, das war ja eher so, ja, das ist gerade on Vogue und das ist gerade ganz lustig, darüber reden gerade die Leute. Also man schreibt so einen Text, das macht jeder am Anfang für das Publikum, so wo man denkt, das kommt bestimmt an. So, aber eigentlich sollte ja irgendwann darum gehen, wer bist du, was hast du zu sagen?
Ja.
Und das ist ja ein ganz anderes Gefühl, wenn du irgendwann so dein Herz so dem Publikum ausschüttest, was du ja wahrscheinlich im Podcast oder auf der Tour mit Laura viel intensiver gemacht hast, wie jetzt bei diesen ersten paar Auftritten, wo man einfach sich an irgendeinen Text geklammert hat, von dem man hoffte, dass der lustig ist und gut ankommt.
Ja, genau, stimmt. Eigentlich ist es so, dass ich das dann erst im Podcast und mit Laura auf der Bühne gefunden habe quasi. Genau. Aber Sender und Produktionsfirmen sind immer noch herzlich eingeladen, sich bei mir zu melden. Also wie gesagt, ne, das sind immer diese ganzen Prozesse und Gespräche, die da laufen. Aber wenn es jetzt was Festes gäbe, dann wäre ich wahrscheinlich schon irgendwo. Ich weiß, dass in meinem Abi, in diesem Abi-Buch, im Jahrgangsbuch, da gab es diese Abstimmung immer, wer was macht, wer hat als erstes Kinder und wer wird mit 40 Hunden auf einem Bauernhof leben. Und bei mir war, wer wird seine eigene Late-Night-Sendung im Fernsehen haben. Und das war so viele Jahre, fast jahrzehntelang echt immer mein Ziel und so mein großer Traum. Und je mehr ich dann in dieser Branche drin war und Bühne und Fernsehen und Radio gemacht habe, desto mehr habe ich gemerkt, so diese klassische Late Night mit diesem so durchformatiert mit Stand-up und dann kommt ein Gast und dann ein Spiel und dann Band und dann raus, das ist eigentlich gar nicht mehr so unbedingt mein Wunsch. Also das hat sich früher immer so angefühlt wie mein Traumziel. Aber ich finde eigentlich viel geiler so Sendungen, wo man mit anderen, also ich glaube, das ist auch eine Stärke von mir und ich weiß gar nicht, ob Late Night jetzt meine Stärke wäre, eher mit Menschen und spontan und in dem Moment, wo man mit den, weiß nicht, sowas wie Schulz in the Box oder Bauerfeind assistiert, wo du einen Tag mit jemandem verbringst, der dir was über seinen Beruf erzählt, das kann ja trotzdem zu Unterhaltung und Comedy werden. Aber ich glaube mittlerweile, dass mir sowas viel mehr liegt und mir viel mehr Spaß macht, als jetzt dieses ja doch oft etwas strenge Korsett von einer Late-Night-Sendung, von einem Late-Night-Format.
Also ich meine, du hast dich ja schon ausprobiert, du hattest ja mal bei Sat.1 die Dinner-Party, wo du dann auch sehr spezielle Gäste hattest.
Grüße gehen raus an die Redaktion.
Wie hat sich das für dich angefühlt? War das auch so ein, würdest du das erstens so nochmal machen und war das ein Prozess für dich auch so ein bisschen zu lernen, okay, wer bin ich und was für ein Format will ich machen und was ist meine Form der Unterhaltung?
Da kann ich ein Wort zu sagen und das erklärt vielleicht schon alles und das Wort ist Money-Job. Das kennst du bestimmt auch. Es gibt Jobs, die sind so richtige Herzensjobs, wo man sagt, also es sind dann gar keine richtigen Jobs, sondern das ist mehr so ein bisschen so eine Erfüllung, dass man sagt, darauf arbeite ich schon so lange hin, weiß nicht, deine erste Comedy, deine Stand-Up-Tour oder irgendwas, dein erster Stand-Up-Auftritt, wo du sagst, ey, davon habe ich schon so lange geträumt, endlich kann ich das machen, worauf ich Bock habe und wo ich auch denke, dass ich gut drin bin. Und dann gibt es Jobs, die kommen und du weißt, okay, das fühle ich eigentlich nicht so wirklich, aber vielleicht bringt es mir Erfahrung und ich kann meine Miete damit bezahlen. Das war die Dinnerparty bei mir, weil ich habe eigentlich ich bin kein Mensch, der im Nachhinein schlecht über irgendwas redet und ich möchte es auch überhaupt nicht schlecht machen, aber ich wusste da eigentlich schon, das ist jetzt nicht so, es ist so Talkshow-formatig angehaucht, es war wie so eine Mischung aus Küche und Wohnzimmer, großer Tisch mit, weiß ich nicht, 6 Stühlen. Und das Konzept war einfach, ich rede da mit wechselnden Gästen über Themen. Und da wird natürlich viel auch von der Redaktion vorgegeben oder wird dann gesagt, diktiert, sagen wir es mal so. Und wenn da natürlich eine Sendung heißt, Frauen und die Bälle, und das ist dann irgendwie so eine halbsexuelle Anspielung auf Frauen und Fußball, aber irgendwie dann
auch auf Brüste, und dann laden wir doch mal,
also das ist jetzt nicht mein Wortlaut, aber dann laden wir doch mal ein paar Spielerfrauen ein und dann setzen wir da noch Gülşen Kamps hin und vielleicht noch Jenny Elvers und Ariana und dann können die doch mal darüber reden, wie das mit Brüsten und Fußball ist. Oder Harry und Kate, oder nee, das war die andere Schwester, Harry und Meghan heiraten. Ach, dann laden wir doch mal so Adelsexperten ein und so ein paar, so vielleicht noch eine von der Gala und dann kann Ariana sich mal mit denen über so die tollsten Royal-Kleider und Hochzeiten unterhalten. Das waren natürlich, waren null meine Themen, aber...
So Boulevard-Desk sehr, ne?
Ja,
so,
ja.
So, lass mal über das Offensichtliche reden, ne?
Es war wirklich, als würdest du so eine Klatschzeitschrift aufschlagen als Sendung.
Okay.
So. Und wenn man dann fragt, warum hast du es dann gemacht? Einmal, weil es natürlich mir wirklich krasse Erfahrungen gebracht hat. Also ja. Es war ein riesen Team, was da hinter den Kulissen war. Und alleine dieses, dass du 5 Kameras hast und zu lernen, in welche gucke ich, wo leuchtet das Licht, wann muss ich die Werbung anmoderieren, wie komme ich nach der Werbung wieder rein. Das ist wie so ein Trainingscamp gewesen eigentlich für mich. Und ich muss auch zugeben, ich habe vorher gedacht, naja, okay, vom Grundbaustein her ist es jetzt vielleicht nicht so meins, aber vielleicht kann ich dem Ganzen so ein bisschen so meine Persönlichkeit einhauchen. Ich kann dir sagen, es hat jetzt nicht so richtig geklappt, weil bei so Sendungen, vor allem bei den großen deutschen Privatsendern oder nicht nur bei Privatsendern, aber da steckt natürlich dann auch immer viel Planung und redaktionelle Arbeit dahinter und die sagen dann mal, ja, okay, dass du die Sendung nicht machen willst, wo wir uns überlegt hatten, dass du mit deinen Gästen Sexspielzeuge auf den Tisch legst und darüber redest, wie du die so findest.
Gut, dann macht die der Olli.
Ja, genau, so. Also, du lachst, es war genau so. Dann macht der Olli Pocher die. Aber gut, das alles klar, dass dieses Mitspracherecht hast du noch. Aber alles kannst du natürlich auch nicht ablehnen. Und wenn du dann, nachdem du einmal über die Royals gesprochen hast, dann noch über Frauen und die Bälle und keine Ahnung, was da noch als nächstes dabei war, dann merkst du irgendwann so, okay, so viel Leben von mir habe ich gar nicht, dass ich das dieser Sendung einhauchen könnte. Schön. Und deswegen, das war für meinen Werdegang, für Erfahrungswerte gut und einfach vor der Kamera Erfahrung zu sammeln und Moderation schreiben und im Sendung moderieren und 5 Gäste handeln, was ja auch nicht so ganz easy ist. Aber es war überhaupt kein Traumjob oder irgendwas, wo ich sage, da habe ich mich ausprobiert oder da konnte ich mal versuchen, das, wo ich meinem Leben und meiner Karriere hin möchte, mal zu testen, sondern das war ein Versuch und dann kommt halt ein nächster Versuch.
Hat man manchmal so ein bisschen die Angst, dass man, wenn du jetzt zum Beispiel denkst, deine Zielgruppe und deine Hörerschaft, dass die zum Beispiel so ein Projekt eher ablehnen würden, so dass sie denken, so boah, ich liebe den Podcast und dann sehen sie dich in einer anderen Rolle, zum Beispiel jetzt in so einem Format, wo du dich selber nicht mal so wirklich siehst, hat man dann manchmal so ein bisschen Schiss, hoffentlich vergrault das jetzt nicht die Community vom Podcast? Oder ist das einem egal? Oder trennt man das? Oder?
Also ich muss zugeben, ich weiß nicht, ob ich es nochmal machen würde, aber von meinem Gefühl her ist die Zeit, in der ich Sachen mache, hinter denen ich eigentlich nicht so stehe, gefühlt vorbei. Mhm. Also ich will damit nicht sagen, dass ich jetzt nur noch große Sachen angeboten bekomme, nur noch große Sachen mache, aber so die Zeit, in der ich ein Sendekonzept lese und denke, okay, da sehe ich mich gar nicht, aber ich mache es trotzdem, weil es ist gerade nichts anderes, das ist irgendwie so eine abgeschlossene Phase und wenn ich jetzt Sachen mache, wo dann irgendjemand, der mir so folgt oder sonst das guckt oder hört, was ich mache, sagt, nee, also damit kann ich mich jetzt gar nicht identifizieren, dann müssen die diesen Tod sterben oder ich oder wer auch immer. Also das ist, glaube ich, was man dann einfach, dieses Risiko muss man dann eingehen, dass die Leute einen da nicht sehen. Aber ich glaube, mit der Überzeugung, mit der ich Sachen ablehne, sage ich auch Sachen zu und die, die es gut finden, die kommen dann halt weiter mit und die nicht, die bleiben auf der Reise dann halt die bleiben am Bahnhof stehen und dann fährt mein Zug halt weiter und dann kommen wieder nächste mit. Aber das würde ich eigentlich jedem raten, egal in welchem Bereich oder worum es geht, das zu machen, wovon man überzeugt ist. Oder auch wenn man sagt, okay, das ist jetzt nicht komplett mein Herzenswunsch, aber ich glaube, dass mich das in meiner Erfahrung weiterbringt oder wie auch immer. Und die Leute um einen herum, die müssen dann, müssen oder sollten dann mitgehen. Und wenn nicht, ist auch okay. Also ich war mal auf Schulfahrt, als ich Klassensprecherin war auf dem Gymnasium und da hingen so große Plakate mit so Sätzen, die uns vielleicht ein bisschen inspirieren sollten und auf dem einen Plakat stand, die hier sind, sind genau die richtigen und das passt, finde ich, eigentlich ganz gut. Also die mitkommen und den Weg weiter begleiten, das sind schon die richtigen und die zurückbleiben, dann war die Reise für die da halt vorbei, die gemeinsame.
Ja, ist also ein bisschen der Wandel auch, ne? Man verändert sich auch und man kann ja nicht immer auch von allen anderen erwarten, dass sie sich genau im gleichen Tempo in die gleiche Richtung mitentwickeln. Ne? Also das ist ja genauso im Privatleben. So manchmal ist es auch irgendwie Beziehungen und Freunde, wo man irgendwann denkt, so ja, das ist einfach jetzt ein anderer Weg. So, du bist jetzt rechtsradikal, ich möchte das nicht.
So, ich bleibe also auf den Bahnhof zurück.
Nicht ganz so crazy, aber verstehe ich schon. Ich meine, wenn man jetzt mal so Real Talk, das Projekt, mit dem dein Name quasi groß geworden ist oder größer geworden ist, Herrengedeck, nimmt jetzt sein Ende. Macht dir das auch ein bisschen Angst, dass du denkst so, hoffentlich geht's gut weiter und groß? Oder bist du eher so, dass du so sagst, ey, ich bin nach wie vor der Mittelpunkt des Universums und I'm gonna shine like a star still und das wird alles gut.
Also ich, da muss ich vielleicht dazu sagen, dass dieser Mittelpunkt des Universums sich bei mir wirklich nur darauf bezieht, dass da sich absurde Zufälle in meinem Leben und Instagram-Account abspielen. Aber ansonsten habe ich nicht in jedem Bereich diese Selbstsicherheit. Und ich kann natürlich auch nicht sagen, wie es nach dem Herrengedeckende weitergeht und ob da was groß, ob es größer oder ob da das kommt, was ich mir vorstelle und erhoffe. Aber ich habe ja auch in der letzten Zeit oder in der Zeit während Herrengedeck, sind Anfragen gekommen, die total cool waren oder total groß oder sind Projekte nebenher gelaufen und entstanden. Deswegen mache ich mir da gar nicht so Sorgen, aber nicht, weil ich sage, ich bin so mega geil, ich komme eh überall weiter, sondern weil es gab ja auch bei mir ein Leben und auch ein berufliches Leben vor Herrengedeck und auch während Herrengedeck. Also in den 5 Jahren habe ich ja nicht nur den Podcast gemacht. Und wenn das so weiterläuft wie bisher, bin ich eigentlich schon zufrieden. Und auf alles andere bin ich einfach gespannt, was da kommt, wie man so schön sagt.
Dann, das leitet sehr, sehr schön über in unsere letzte Catchphrase, die wir eigentlich jedem unserer Gäste, Gästinnen stellen. Und zwar, du hast ja schon gesagt, oh, ist überhaupt Late Night, ist es das, weiß ich nicht. Aber wenn ich dich in 5 Jahren jetzt nochmal anrufe, so, und es ist so das Best-Case-Szenario, das du dir jetzt vorstellen kannst, wo bist du und was machst du?
Ich denke schon, also ja, wenn ich mir so meine Traumvorstellung, dann rufst du mich an und ich sag, hey Simon, schön, dass du anrufst. Ich habe leider nur 5 Minuten Zeit, weil ich muss gleich ins Studio. Die Sendung geht gleich los.
Ich bin in der Maske.
Genau, ich bin in der Maske, weil ich stundenlang geschminkt werde, weil Frauen schön aussehen müssen. Und drehe nachher eine neue Folge für meine Sendung. Und im besten Fall ist es wirklich eine Sendung, in der ich, ja, wir fallen da immer so Schulz in the Box und Bauerfeind assistiert, weil das eigentlich das ist, was wo mein Herz höher schlagen würde. So, ob es jetzt andere Berufe sind, die man mit Leuten ausprobiert, oder ich habe es ja selber schon bei Instagram versucht, dass ich gesagt habe, ich wäre gerne mal einen Tag bei der Polizei, hat sich die Polizei Brandenburg gemeldet und ich habe da einen Tag verbracht. Dann wollte ich mal auf einem Westernpferd reiten, hat sich eine Western Ranch gemeldet und meinte, ja, dann reit doch mal, wir sind Europameister, kannst du mal gerne dich auf unsere Pferde setzen. Und ich habe versucht, das Ganze so ein bisschen mit Instagram und Videos zu begleiten und sowas zu machen, einfach so ein bisschen abenteuermäßig, also neue Dinge auszuprobieren, neue Berufe oder sich selber mal so eine Challenge oder ein Ziel zu setzen und das auf unterhaltsame Art und Weise umzusetzen. Das als Sendung, liebe Redaktion, bastelt doch da mal was draus. Nee, das wäre tatsächlich, und Podcast wird, glaube ich, für immer ein Teil sein oder hoffentlich ein Teil bleiben, weil ich finde, das ist ein Medium, was man mit allen anderen nicht vergleichen kann. Ja. Dadurch, dass du nur die Stimme hast, ohne Bild. Und diese, vor allem diese Laber-Podcasts, finde ich, so ein ganz besondere Magic haben. Okay. Und das, was da zwischen Hörern und Hosts oder HörerInnen und HostInnen entsteht. Genau, dann ist hoffentlich in 5 Jahren sind diese beiden Dinge Teil meines Berufsalltags.
Ja, dann wünsche ich dir auf jeden Fall oder wie auch immer ganz viel Glück bei dem weiteren Weg und ich bedanke mich, dass du heute hier zu Gast warst
bei Inside
Comedy und danke für, wie viele Folgen gab es von Herrengedeck?
Wir haben auch schon Ärger bekommen, warum wir denn bitte auch bei der, ich glaube 209. wird die letzte sein, wie wir denn so ungerade enden können, aber es war
ja, weil es wie 2.13 Uhr ist, wenn die Party am Höhepunkt ist.
Genau.
Ende. Genau. So, und deswegen vielen Dank für 209 Folgen Herrengedeck und nochmal danke, dass du heute hier zu Gast warst.
Ja, danke
alles
dir.
Gute, Ariane.
Vielen Dank, dir auch.
Tschüss.
Tschüss.
Inside Comedy mit Simon Stäblein.
So, das war eine weitere Folge Inside Comedy und natürlich ging es hauptsächlich um mein Gegenüber. Aber es gibt auch einen Podcast, da geht es um mich. Aber nicht um mich allein, sondern um mich und um Jan C. Müller. Wir beide quatschen über alles, was uns so bewegt. Das sind unter anderem Paarhufer, Schnabeltiere oder die Bräunungscreme von Donald Trump. Wenn ihr da mehr drüber erfahren wollt, dann hört doch gerne mal rein bei Stäblein und Müller. Wir freuen uns auf euch.
Und wenn ihr noch mehr Lust auf Comedy-Podcasts habt, spreche ich, Atze Schröder, in meinem Podcast Stand Up, powered by Nightwash. Also der Podcast heißt wirklich so, Stand Up, da geht es um Stand-Up-Comedy. Stand Up, powered by Nightwash, mit den größten Stand-Up-Comedians Deutschlands, natürlich vor allem auch weiblich, Deutschlands, über ihre Erfahrungen, Erlebnisse und tiefe Einblicke in die Welt der Live-Comedy. Hört da mal rein, also kann ich euch sehr empfehlen.
At Highland, we're all about celebrating little wins. And little ways to innovate digital processes. There's no customer pain point too small for us to help with. Maybe that's why more than half of the Fortune 100 looks to Highland to connect their content and data, improve processes, and turn little efficiencies into big wins for their customers and clients. Highland, intelligent content solutions for innovators everywhere at highland.com.